kenne ich auch noch. Schön, dass du für das Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Das ist ganz, ganz viel.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich da sein darf. Ich bin Manu Christel. Ich arbeite mit dem Islam Aliyein, Zürcher Nationalrat, neu gewählt. Ich bin unterwegs beruflich im Thema Barrierefreiheit. Ich leite also sprachliche Barrierefreiheit, nicht bauliche. Das ist nicht so mein Thema. Ich leite Workshops zum Beispiel zum Thema leichte Sprache, Inklusion, E-Accessibility. Genau. Und natürlich mit dem Islam auch ganz viel politische Barrierefreiheitsarbeit. Und weiter bin ich sehr aktiv im Bereich Feminismus.
Was ist für dich Sprache?
Alles.
Alles?
Sprache ist für mich alles.
Wo fährt die Sprache an? Wo hat sie ihre Grenzen?
Sprache fängt für mich an bei der Mimik. Sprache muss für mich nicht aus Wort bestehen.
Körpersprache.
Sprache darf für mich alles sein, genau. Körpersprache, Mimik, Gestik. Ich glaube, Sprache hat keine Grenzen. Als Themenfeld an sich. Ich glaube, Menschen tun die Sprache eingrenzen. Aber sonst ist sie meiner Meinung nach grenzenlos.
Und ist sie auch immer barrierefrei?
Stand heute? Nein.
Wo hat es Barrieren in der Barrierefreiheit von Sprache?
Ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen, vor allem aus der sag mal, aus dem akademischen Bereich haben das Gefühl, je hochgestochener sie schwätzen.
Oh ja!
Desto besser kommt es an. Dann muss ich konsequent widersprechen, weil es kommt bei ganz wenigen Leuten an, wenn man wahnsinnig hochgestochen redet. Und es ist bei so einem Thema auch gar keine Frage von der Intelligenz. Es geht einfach darum, Menschen wollen Informationen. Und die Informationen, die sollen zugänglich sein. Da muss man nichts künstlich kompliziert machen.
Und möglichst niederschwellig.
Ja. Und möglichst niederschwellig anbieten, genau. Und da geht es ja nicht nur um den Text, sondern auch um die Auffindbarkeit zum Beispiel. Die Auffindbarkeit von einem Text. Wie tut man einen Newsartikel verlinken, so dass man ihn nicht sieht? Oder irgendwie zum Beispiel fett druckt oder markiert.
Oder halt schon den Link im Wort verlinken.
Genau, genau so habe ich es eigentlich gemeint. So.
Ja, und nicht irgendwie, aber das habe ich auch lernen. Nicht immer mit folgendem Link und nachher ist so nur das und das.
Ja, genau.
Also, wie der Link aufgebaut ist, oder? Wie barrierefrei ist die Gendersprache?
Jetzt, es gibt, also man kann ja verschiedene Artig gendern, ja. Zum Beispiel mit dem Underline, mit dem Sternchen, mit dem Doppelpunkt. Ja. Da ist man sich in der Forschung noch nicht ganz einig, was zum Beispiel am besten ist für Screenreader.
Okay.
Also die Technologie, die vorliest.
Ja.
Grundsätzlich, genderneutrale Sprache ist sehr barrierefrei. Man kann
Warum?
Das absolut barrierefrei gestalten. Ich meine, mir stehen die Haare zu Berg, wenn ich heutzutage noch irgendwie ein Mail bekomme, wo steht «Liebe Mitarbeiter». So, nein. Oder «Liebe Studenten». Das habe ich auch schon bekommen. Und ich dachte so, hey, Mitarbeitende, Studierende. Also man kann so ganz einfach auch anfangen mit dem Gender, indem man zum Beispiel einfach eine neutrale Form benutzt. Und dort merke ich einfach mega, das Thema Gender, das ist einfach bei den Leuten noch nicht oder bei vielen Leuten einfach noch nicht ganz angekommen, dass es gar nicht so kompliziert muss sein. Ja.
Was bedeutet dir Gendersprache?
Für mich ist genderneutrale Sprache Inklusion. Ich fühle mich nicht angesprochen als Mitarbeiter. Ich bin mir sehr bewusst mit mir selber als Frau. Als weibliche Frau, so fühle ich mich. Und wir Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Wir sind nicht mitgemeint. Wir sind da. Wir sind sehr präsent da. Wir wollen nicht als Männer gesehen werden.
Und Ich gendere auch, oder versuche es zumindest in meinen Alltag reinzubringen. Und desto mehr, dass man es macht, desto einfacher fällt es.
Ja, so. Übungssache.
Und aber wie geht man jetzt und tut jemand darauf hinweisen, ohne dass es Streitgespräche gibt? Also da habe ich mich manchmal auch schon gefragt, sage ich jetzt etwas? Oder weißt du, und ich merke auch, du bist ja recht aktivistisch unterwegs mit diesen Themen. Wie viel Energie verwertest du für den Dialog? Oder gibt es auch manchmal Punkte, wo du sagst, hey, ist jetzt nicht sexy, aber ich sage jetzt nichts, weil der Rattenschwanz oder das, was drin anhängt, braucht viele Ressourcen. Gibt es das auch?
Es hat definitiv auch schon Situationen gegeben, wo ich gefunden habe, so, hey, also zum Beispiel Stresssituationen an irgendeinem Vortrag oder so, wo man nachher vielleicht auch noch selber etwas muss sagen, wo ich so finde, so, hey, diese Diskussion, ich habe jetzt gerade keine Zeit dafür. Aber ich glaube, das Wichtigste oder das Beste, was man machen kann, ist mit gutem Vorbild vorgehen.
Ja, ist so.
Und das merke ich auch mit meinem Umfeld. Also ja. In meinem Umfeld, natürlich habe ich in meiner Bubble ein Umfeld, das sehr affin ist fürs Gendern. Mittlerweile war es aber auch nicht immer so gewesen. Und dort konnte ich gut sagen, so, hey, ich fände es schön, wenn du neutrale Form benutzt. Es hat definitiv auch Zeiten gegeben, wo ich einfach sauhässig war, zum Beispiel als Jugendliche, und gefunden habe, so, hey, so, ich habe keinen Pimmel, was sagst du mir Mitarbeiter? Wenn ich das jetzt so salopp darf sagen, weil es ist
nee, für mich... Du darfst dich so ausdrücken, wie du dich wohlfühlst.
Nein, aber das muss ich einfach in alle Heit irgendwie in dem Sinn sagen, weil ich bin kein Mann, ich will nicht als Mann gelesen werden. Aber man kann auf ganz viele Leute zugehen und finden so, hey, ich fände es schön, wenn du die neutrale Form benutzt. Zum Beispiel kann man Mitarbeitende sagen, statt einfach nur Mitarbeiter. Und ich habe persönlich die Erfahrung gesammelt, dass die Leute dann sagen, so, oh, ich habe es nicht gemerkt, aber danke fürs Sagen.
Ja.
Ich hatte also, sehr selten Streitgespräche wegen dem Gender.
So. Das merkt man immer mehr, dass es nicht mehr so vergibt. Also, es gibt immer noch härtere Fälle, so, aber es kommt immer mehr, wie man einfach immer wieder sagt, wir wollen das. So als Mehrheit.
Ja.
Aber wenn hast du dich für barrierefreie Sprache interessiert? Wann war schon der erste Impuls gewesen?
Wow, das ist eine gute Frage.
Das passiert ab und zu.
Nein, gute Frage, weil ich gerade keine Antwort darauf habe. Das ist mehr meine Taktik, zum Zeit zu schinden.
Das ist
nein,
auch
gut. Ich glaube, mich nervt es, wenn ich etwas nicht verstehe.
Okay.
Das war schon immer so gewesen. Das wird vermutlich auch immer so sein. Und ich habe mich einfach selber hinterfragt bei ganz vielen Themen, so, hey, bin ich irgendwie zu wenig gebildet, bin ich zu wenig schlau, bin ich zu wenig gut, um gewisse Texte zu verstehen. Bis ich irgendwann gemerkt habe, so, hey, die sind einfach so kompliziert geschrieben, ich glaube, die wenigsten verstehen das. Zum Beispiel Abstimmungstext.
Wäre jetzt gerade mein Einwurf gewesen.
Abstimmungstext, genau, die sind so wichtig. Und so nicht transparent. Und ich habe dann einfach mit der Erfahrung gemerkt, so, hey, ganz viele Leute verstehen das nicht. Und wenn es die Leute verstehen, dann die aus irgendwie der rechtlichen Bubble, sage ich mal, oder einfach Fachmenschen, Fachpersonen, oder, die finden so, ah ja, voll, das ist das und das Thema. Aber die breite Bevölkerung versteht es nicht. Und ich habe dann gemerkt, ich muss nicht mich selber hinterfragen, sondern ich muss die Gesellschaft hinterfragen. Und dann habe ich gefunden, so, hey, Barrierefreiheit braucht es unbedingt auch sprachlich, weil ohne Sprache gibt es keine Teilhabe, gibt es keine Kommunikation. Gibt es Schluss am Ende einen riesen Graben?
Du forschst auch in diesem Bereich, oder?
Also ich habe meinen Master in angewandte Linguistik gemacht.
Was sind die grössten Aha-Erlebnisse gewesen?
Die grössten Aha-Erlebnisse? Ich glaube, ich habe meine Masterarbeit mit einer Freundin zusammengeschrieben zum Thema «Leichte Sprache im Behördenkontext».
Oh.
Ja.
Interessant.
Wir haben, definitiv interessant gewesen. Ja. Sehr interessant gewesen. Wir haben den IV-Rentenantrag in «Leichte Sprache» übersetzt. und einen Test quasi gemacht mit Menschen aus der Zielgruppe. Das sind jetzt bei uns fremdsprachige Menschen gewesen, okay. Also die nicht Deutsch als Erstsprache
haben. Ja, aber das finde ich eben auch, oder? Das hilft ja dieser Bevölkerungsgruppe auch. Es wird ja dann immer nur wieder das Thema Behinderung daraus gemacht. Und so, aber eben, wie überall in der Barrierefreiheit, das hilft eigentlich allen.
Ja. Absolut. Und wir hatten eben Zielgruppen, die Deutsch als Zweitsprache hatten. Und wir haben den Text übersetzt. Und wir mussten viermal den IV anrufen, weil wir nicht verstanden haben, was da genau gefragt wird bei dem Antrag. Und ich meine, wir haben beide den Bachelor in mehrsprachiger Kommunikation gemacht, dazu mal angewandte Sprache, studieren die Master in Linguistik. Das heisst, wir haben ein sprachliches Wissen, das sehr hoch ist in dem Sinn, oder? Und wir verstehen den Rentenantrag nicht. Also wie soll so ein Dokument für die ganz breite Bevölkerung zugänglich sein? Und das Beste war eigentlich, dass die IV-Stellen ganz oft auch nicht gewusst haben, was sie da verlangen. Wo ich so gefunden habe, so, okay, danke für nichts, aber wehe, irgendjemand reicht ein Dokument spät nach, aber wehe, irgendjemand macht einen Fehler, aber wehe, man tut aus sehr falsche Angaben machen, wenn man das Formular nicht versteht. Dann ist nämlich die Person, die das Formular ausfüllt, schuld. Und nicht behalten. Und das ist ein Zustand, der wirklich problematisch ist. Sehr problematisch.
Ja, ist so.
Weil das ist eine Verantwortung abwälzen auf Einzelpersonen und das geht nicht.
Wo nicht gefragt wird, was ist dieser Person ihres Background? Sondern es wird einfach abgeschoben, so. Jetzt ist dein Problem und wenn du es verkackst, oder die Person, dann ist nicht unser Problem. Ja. Da muss einiges gehen.
Ja, definitiv. Und es kann es nicht sein, Behörden sind in der Verantwortung.
Ja.
Das sage ich jetzt, aber sie sind in der Verantwortung. Es kann nicht, man kann nicht den Leuten einfach irgendein Formular anzutun und finden, ja, macht mal. Und dann ist es ist falsch, es ist undurchsichtig, es ist schlecht strukturiert, es ist nicht barrierefrei.
Und meistens sind es alte PDFs, oder?
Ja, also, es macht mich fertig.
Weil dann geht es oder jetzt bei mir. Ich verstehe es vielleicht ein bisschen, aber kann es nicht selber ausfüllen. Schon nur wegen dem Ausfüllen. Mhm. Also muss ich zuerst mal den Text verstehen, dann den Text einigermaßen der Person mitteilen, die für mich schreibt. Und die Person hat ja auch ein Fachwissen oder ein Wissen. Und dann wird das auch wieder in das hinein implementiert. Also desto mehr Stellen du hast, desto komplizierter wird so einen Antrag zu machen.
Ja. Und was ich mich halt auch ganz oft frage, also da sind wir vielleicht wieder im Thema Abstimmung.
Aber Menschen,
die eine Sehbehinderung haben, die können eigentlich nicht selber abstimmen, selbstbestimmt, selbstständig, oder? Und ich frage mich auch bei meinem Rentenantrag, vielleicht hat ein Mensch den Wunsch, um jetzt nicht die ganze medizinische Geschichte von jemand anderem ausbreiten, wo es dann für die Person muss aufschreiben. Also weißt du, was ich meine? Das sind sehr intime, persönliche Fragen in diesem Antrag.
Ja, und dann geht es noch darum, oder? Bei mir ist jetzt jemand eine familienangehörende Person.
Mhm.
Wenn es aber ein Freund ist und du fährst anfangen, auch dich zu rechtfertigen, du weißt nicht, was die Person für einen Stereotyp in hat, wenn jetzt du mit dem kommst und das erzählst und sie haben vielleicht das Gefühl, aber heute ist ein guter Tag. So. Das kann dann auch wieder zu Komplikationen führen.
Ja. Ja.
Nein, PDF ist auch ein Thema, das wir vorher angesprochen haben. Wie viele Barrieren findest du in einem normalen PDF?
Ich bin nicht gut in Mathe und ich müsste mega lang zählen, darum lassen wir das Thema vielleicht. Aber hey, nein, es fängt nur schon an, dass man Kapitel nicht verlinken im Inhaltsverzeichnis. Entschuldigung.
Das, ja, machst das einfach. Kannst du einfach abgumpen.
Dass man, genau, das man abgumpen. Es fängt doch nur schon bei dem an.
Ja, da hat...
Und nachher kommt immer der Kostenpunkt. Und also gewisse Kundinnen und Kunden finden, ja, meine Webseite barrierefrei machen. Wissen Sie, behinderte Menschen gehören nicht zu meiner Zielgruppe. Mhm. Das habe ich schon über die gehört.
Ja.
Und ich weiss gar nicht, wo anfangen, weil es ist einfach alles falsch an dieser
Aussage. Du doch mal ein bisschen anfangen. Du dich schon bremsen. Verzähl mal.
Es... Okay, also... Du weißt nicht, du hast in dem Moment, wo du sagst, behinderte Menschen sind nicht meine Zielgruppe, hast du ein Bild von einem behinderten Menschen im Kopf. Und zu 99,9% stimmt das Bild einfach nicht. Ich meine, ein behinderter Mensch, das ist ein Mensch im Rollstuhl, das ist ein Mensch vielleicht mit Zerebralparese, das ist ein Mensch mit ADHS, das ist eine riesige Palette von Menschen, wo du einfach kategorisch findest, das ist nicht meine Zielgruppe.
Ja.
Und das zeigt halt einfach auch, dass behinderte Menschen, und ich sage das jetzt bewusst so, behinderte Menschen sind eins, so ein Cluster, eine Art in der Gesellschaft, wo einfach auch da ist, aber alle sind gleich, alle haben die gleichen Bedürfnisse, alle werden gleich ausgeschlossen.
Ja.
Dabei, wir haben so eine diverse Gesellschaft, die uns so weiterbringen kann, die uns so bereichern kann, wo wir zusammen ein Miteinander könnten schaffen. Wenn wir einfach ein bisschen den Geist würden öffnen, ein bisschen open-minded auf Leute zugehen, Begegnungen schaffen. Einfach zusammen sein.
Was hat dein Geist geöffnet? Für so ein diverses Denken. Jetzt mal nur Behinderungen mal ausklammern. Sondern wer hat so... Also wo war der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, ich denke jetzt so offen.
Hey, ich bin, glaube schon immer eigentlich sehr offen gewesen für Ideen, für Neues, für Ausprobieren, cool, für Experimente und Abenteuer. Ich bin eine Frau.
Ja.
Ich sehe sehr viele unterschiedliche Lebenswelten, Lebensrealitäten durch mein Studium, durch meinen Job, durch mein Wesen. Ich glaube, ich könnte gar nicht so ein geschlossen durch die Welt gehen. Ja. Ich glaube, ganz viel ist auch Einstellungssache. Und ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen haben so Angst beim Thema Menschen mit Behinderung, dass sie etwas falsch machen. Im Umgang zum Beispiel.
Genau das. Nichts machen ist wahrscheinlich der falscheste,
ja,
Dings.
Ja. Nur zum Beispiel schon irgendwie die Hilfe anbieten. Ist ganz ein anderes Thema, habe ich das Gefühl, für Menschen mit Behinderung und für Menschen ohne Behinderung. Weil man irgendwie bei Menschen mit Behinderung immer das Gefühl hat, so, ui nein, was ist jetzt, wenn ich dieser Person auf den Schlips trete oder etwas Falsches sage oder etwas Doofes sage und dann ist die Entscheidung, okay, ich sage einfach nichts. Und so, nein, geht aufeinander zu. Ich glaube, niemand will dem den Kopf abreißen, wenn man irgendwie Hilfe anbietet oder weil man irgendwie einfach mal auch eine Frage hat, so, hey.
Ja, das schon. Es gibt aber schon, also, ich gebe dir schon 95% recht. Ich reisse niemandem den Kopf ab. Aber es gibt gleich so 5%,
ja,
wo dann Hilfe wend,
ja,
wend, aktiv, mhm, wend, mhm, anbieten. Und dort, mhm, ist die Frage in ihrem Kopf, mhm, gestellt.
Ja.
Und dann siehst du aber nur das Handeln. Also,
ja,
sie beantwortet ihre Frage, ob sie jetzt helfen wollen, in ihrem eigenen internen Dialog.
Aha,
und komme,
ja,
zum Schluss, ja, ohne, dass ich oder eine Person gefragt wird. Und die finde ich dann genauso mühsam wie die nicht helfen.
Ah, ja, voll.
Nämlich sogar,
ja,
die mühsamer sind.
Ich weiss mega, was du meinst, ja. Ich kann es mir genau vorstellen.
Die haben ihren eigenen Dialog, wo sie hätte sollen fragen, sich selber beantworten.
Ja.
Und ja.
Und ja, dann, der innere Dialog, ja, quasi, ja.
Wo eigentlich hätte mit mir oder mit der Person mitgeführt werden. Und dann merkst du halt dann schon, dann wird der Stereotyp Behinderung einfach als hilfsbedürftig angestellt. Ja. Egal, ob ich jetzt in dieser Situation hilfsbedürftig bin oder nicht.
Ja, nein, voll. Du hast, siehst, aber das ist auch wieder so... Ja, du hast absolut recht. Also, es ist mega, ich weiss mega, was du meinst. Ich habe gerade einfach eine Situation im Kopf gehabt, wo wir sind im Tram unterwegs waren, ja, und ein Freund hat der Person mit Kinderwagen geholfen zum Einsteigen. Und irgendwie 5 Stationen später... Also wir sind im Tram und dann hat eine Person im Rollstuhl einsteigen und dann hat eben der Freund gefragt, so, oh, braucht die Person echt Hilfe? Und dann bin ich so gewesen, so voll mit dem Kinderwagen, ist doch die Frage nicht
gewesen. Ich weiss, was... Ja.
Ich glaube, wir verstehen uns. Wir wissen, glaube ich, gegenseitig...
Wir verstehen uns sehr. Also weißt, ich sage immer, so tue ich es für mich handeln.
Ja.
Das macht jeder anders oder jede auch ein bisschen anders. Wo ich auch schon gemerkt habe, auch da muss ich differenziert antworten. Oder ich sage immer, Fragen hilft. Weil du kommst ja mit einem Bedürfnis. So. Und wenn du nicht fragst, gibt es Magengeschwür. Und das hilft dir auch nicht. So, aber ich sage immer, wenn als Antwort, also weil wenn du fragst und wenn als Antwort das Nein, Danke gilt, dann kannst du alles fragen. Also wenn ich oder die Person kann auch als Nein als Option wählen, dann ist alles fein, dann kann man alles fragen. Oder das merke ich oft, wenn es um das Thema Behinderung und Sexualität geht, vor allem so im Ausgangskontext.
Ja.
Wenn ich dann auch so gefragt und so, sage ich immer...
du willst zu deiner Sexualität...
Ja.
Okay.
Gibt es auch, ja. Und dann sage ich, wir können es jetzt so machen. Eigentlich habe ich keine Lust. Sage ich nein? Oder wenn ich ganz spitzfindig bin, um den Dialog abzukürzen, sage ich, ich beantworte dieser Person alles, wenn ich Gegenfrage auch darf stellen. Dann ist meistens der Dialog beendet. Also so kann ich dann auch manchmal. Und dann denke ich einfach so, man merkt langsam, Bevölkerung ist ein Thema drin, aber es ist noch nicht auf Augenhöhe, dass meine Antworten gleich zählen wie das Bedürfnis, das die Person hat oder eben auch nicht hat.
Ja, ich glaube, da muss man eh noch wahnsinnig viel machen, aber ich habe das Gefühl, wir sind auf richtigem Weg. Und ich bin absolut begeistert, wie einfach die Menschen langsam aber sicher einfach finden, so, das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Wir haben recht, wir wollen keinen Luxus, wir wollen nicht etwas Zusätzliches, sondern wir wollen unser Recht haben. Punkt. Wie jeder andere Mensch auch. Und ich finde das eine fantastische Bewegung. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich wie auch einen Teil dazu beitragen darf. Eben, mit dieser ganzen sprachlichen Barrierefreiheit. Und ja.
Wie barrierefrei war deine Schulzeit?
Also Schulzeit, Primar bis... Oder?
Ja, einfach... Wie hast du deine Schulzeit wahrgenommen? Weil
ich habe meine Schulzeit wahrgenommen als sehr schwächenorientiert. Ja. Also das, was man... hat können, das ist wie eine Voraussetzung gewesen, das hat man wie nicht mehr kommentiert, das, was man nicht hat können, das ist sehr stark kommentiert worden, sehr stark der Fokus gewesen, was mich als Kind extrem demotiviert hat. Ja. So, ich weiss jetzt nicht, ob das auch unser Thema Barrierefreiheit...
Ich mache einen Vorbau, aber du darfst gerne noch weiter erzählen.
Genau das, ich habe gefunden, ich habe mich mega oft wie ein Nümmerli gefühlt, ehrlich gesagt, im Schulsystem. Nicht wirklich aufgefangen, ich habe zwei...
Ausserdem, mir ist zu fest aufgefallen, dann ist man zum Sonderfall degradiert worden, oder?
Ja, Ja, also aus meiner Erfahrung, das weiss ich nicht, das ist mir wie nicht passiert, aber also das eben, dass ich irgendwie mal besondere, in dem Sinne Unterstützung bekommen hätte.
Also, ich kann sie auch ein bisschen abkürzen.
Ja.
Hätte dir manchmal Barrierefreiheiten auch geholfen in der Schule?
Ich habe Dyskalkulie, also Mathe-Schwäche. Und das war wie nie ein Thema gewesen.
Ja.
Und das hat mich extrem demotiviert, weil ich einfach nie irgendetwas verstanden habe. Ich hätte viel mehr Hilfe gebraucht. Also ich habe nicht viele Kinder in meinem Umfeld, die jetzt schon in die Schule gehen. Aber ich sehe, dass da die Unterstützung immer mehr wird, sagt das heilpädagogisch oder von anderer Art, aber dass mehr Unterstützung für eben halt maßgeschneiderte Unterstützung angeboten wird. Und das hätte ich mir definitiv gewünscht für die Mathe. Und Informatikunterricht, ich bin damals in KV Zürich Business School, ist absolute Katastrophe gewesen. Und das ist nicht lange her. Also, ich meine, ich bin mit 16, bin ich dort in die Schule, das ist knapp 10 Jahre her. Und nicht einmal im Ansatz hat man irgendwie das Thema Barrierefreiheit gehabt. Aber dafür haben wir ganz oft geübt, zum blind zu schreiben, also das 10-Finger-System und so mit einem Tüchli über der Tastatur. Das haben wir stundenlang können machen. Das ist wirklich. Und mit Word Art experimentieren und einfach Sachen, die absolut nichts bringen. Und das ist eben auch das, was ich finde, so, hey, Barrierefreiheit im Informatikunterricht, das gehört dazu. Das ist einfach, das ist nicht irgend zusätzlich. Das muss einfach drin sein. Gibt es wie nichts zum Diskutieren, ehrlich gesagt. Nachher im Studium, das habe ich persönlich...
Hättest du ein bisschen mehr können so gestalten, wie du hättest wollen, oder?
Im Studium?
Ja, oder nicht?
Ja, so auch. Ich meine, es ist...
Unterricht
ja, und klar.
So, du hast ein bisschen sortieren.
Und halt wirklich auch das, was mich interessiert. Yeah. Genau. Ich persönlich habe es sehr barrierefrei gefunden. Wir hatten auch Studierende mit Behinderung bei uns am Departement, die gefunden haben, hey, ja, ZHW gibt definitiv Gas bei Inklusion, barrierefreien Unterricht und so weiter. Ich finde es aber immer sehr schwierig aus meiner Sicht als nicht behinderter Mensch zu sagen, etwas ist barrierefrei oder nicht. Ich kann einfach sagen, wie ich es wahrgenommen habe und im Studium ist nicht perfekt gewesen, aber definitiv am besten in meiner schulischen Karriere. So. Ja.
Ich habe jetzt den Vorbau ein bisschen gemacht und jetzt kommt vielleicht ein bisschen eine persönliche Frage, aber du musst sagen, ob sie du willst beantworten. Du kannst auch sagen, nein, bei deiner Mathe-Schwäche in der Lehre wahrscheinlich dich gleich müssen bewerten. Oder auch haben dann angefangen, dir Sachen zu sagen, wo vielleicht noch nicht ganz klar war, dass du eine Mathe-Schwäche gehabt hast, sind die Sätze bei dir immer noch eingebrennt?
Ich hatte einen Lehrer, der mir gesagt hat, ja, also du und das Studium, vergiss es.
Mhm.
Ich bin immer noch sehr versucht, um in meinen Masterabschluss zu schicken, aber ich mache es nicht. Würd's. Ich will nicht so petty sein.
Aber ich würde, weißt du, warum sage ich das
ja.
Und frage das alles?
Mhm.
Weil jetzt mache ich einen kleinen Exkurs. Ich bin in einer Sonderschule Mitte 90er, Anfang 2000er in der Schule.
Ja.
Und man sagt ja immer im integrativen Schulansatz, die Sonderschule ist ja so schön und so. Ich habe noch müssen, als Spastiker mit einem Bleistift schreiben. In der Sonderschule. Und noch mit Schnüllischrift. Suchen.
Nicht im Ernst.
Doch. So. Und dort ist der Computer erst so aufgekommen, also anfangs so Mitte 90er. Er hat einfach Computerstunde gegeben. Ich habe wirklich noch mit dem Bleistift. Was man da einfach gemacht hat, ist, man hat einen Gummi drum da, dass man den Druck nicht so fest spürt, dass eigentlich der Gummi den Druck absorbiert. Aber ich musste so. Und das Zehnfingersystem habe ich als Spastiker auch noch müssen üben. So. Das waren so zwei Sachen gewesen.
Im Sinn von, weil man das halt einfach
ja, macht. Ja, weil ich halt dann in der Berufsschule Büro KV-Lehre gemacht habe und in KV wünscht mir. So. Und dann habe ich immer eine Lese-Schreibschwäche gehabt. So. Und jetzt weiss man mit der neuesten Technik von der Optiker, dass ich, also von der Optometrie, dass ich einen Gendefekt auf den Augen habe. Also ich habe, ich schiele auch ganz leicht und das kann, wenn ich ermüde oder so, kann das zu Schwächen kommen, wie eigentlich Legasthenie, obwohl ich eigentlich nicht ein klassischer Legastheniker bin, aber mit dem Gendefekt hat das die gleichen Aspekte. Jetzt weiss ich das letztes Jahr abgeklärt. So. Das hat mir extrem geholfen. Aber, es hat dann halt gleich Lehrerinnen gegeben, wo dann das Gefühl hatten, ja, der Jan ist ein Blender. Der Jan kann einfach gut reden, aber wenn er sich nicht in so Mühe, also er gibt sich einfach zu wenig Mühe in der Schule, weil er redet zu viel und macht zu viel und so. Aber wenn er sich würde Mühe geben, dann wäre es besser, oder so, in der Sonderschule. Und so komme ich wieder zurück zu der Barrierefreiheit. Als ich in der Berufsschule war, sind so die ersten Diktiermöglichkeiten gekommen. Die brauche ich jetzt. Also manchmal lasse ich meine Texte vorlesen, weil ich will nicht meine Augen zu fest strapazieren. Und ich habe das wählen meiner Berufsschullehrerin, wie sagen, hey, wenn wir das nicht probieren, ja, dann musst du noch mehr anstrengen, die das nicht wählen, dass ich das kann brauchen im Unterricht. Und dann habe ich mir aber das geleistet, als Privatperson. Und nach meiner Lehrzeit habe ich einmal einen Brief geschrieben. So. Sie hat sich dann entschuldigt, aber du kannst dir nicht vorstellen, wenn ich jetzt etwas für Kack, Flüchtigkeitsfehler oder so, die Sätze kommen immer noch, ich kann das nicht. Also weißt, obwohl das jetzt auch schon 15, fast 20 Jahre her ist, dass ich, und jetzt ist klar, warum. Aber weil sie die Bewertungen haben müssen machen und wahrscheinlich auch noch eigene Präferenzen reingekommen sind. Ich bin natürlich eine aufmüpfende Persönlichkeit gewesen. Aber die Sätze sind immer noch so drin, dass ich einfach denke, nützt doch einfach die Tools, die ihr habt. Auch wenn ich jetzt, oder, da ist dann auch darum gegangen, jetzt um die Diktiergeräte und alles, ist es auch darum gegangen, ja, wenn wir jetzt die Rechtschreibung kontrollieren, weil ja das Wort ja gleich geschrieben wird, also weisst, wenn jetzt so und so, wie können wir die Rechtschreibung in einem Brief? Ist doch scheißegal. Hauptsache das Resultat stimmt. Also weißt
ja.
So könntest du die Schule auch entzehren, wenn die jeder Persönlichkeit die Hilfsmittel würdest einfach geben, wo sie braucht.
Absolut. Und ich glaube, da ist ein riesiges Potenzial rum, aber ich finde einfach, hey, auf dem Rücken von unseren Lehrpersonen lastet extrem viel. Und darum bin ich so dafür, dass man das einfach pusht mit HeilpädagogInnen, mit Unterstützung, mit mehr Geld natürlich. Ich meine, was ist wichtiger als Bildung?
Vor allem in der Schweiz.
Wir vor allem, also ja. Wir und
haben keine Ressourcen sonst.
Nein, und vor allem, also ja, Bildung ist so ein höchstes Gut. Und es bringt so viel. Und dort muss man einfach Gas geben.
Und wenn man jetzt rechnen, wirklich mit dem Taschenrechnen und einfach würde sagen, wie geht Methodik oder eben schreiben, könnte man vielleicht ein bisschen mehr in Fächer investieren wie Medienethik, Reflexion. Das müsste für mich die Schule mehr übernehmen, dass wir da in einen Diskurs hineingehen. Wie schreibt man ein Wort?
Ja.
Jetzt kann ich ein Wort googeln, kopieren, einfügen. Es fragt mich nachher niemand mehr, Wie hast du das geschrieben?
Man muss halt einfach, ja voll, es ist wie du sagst, man muss lernen, die Tools, die man mittlerweile wie zur Verfügung haben, zu nutzen. Oder? Es ist ja wie AI. Ja. Es gibt einen riesen Aufstand. Und man hat so Angst. Ja. So, okay. Aber einfach,
sehe ich die Abgründe auch.
Die sehen wir alle. Aber ja, trotzdem müssen wir lernen, wie gehen wir damit um. Weil jetzt einfach die Augen zumachen und wegrennen, das ist nie
nein,
der richtige Weg. Und eben, ich weiß nicht, ob das weltweit so ist. Aber ich rede jetzt einfach aus Sicht der Schweiz mit und das wahnsinnig gerne irgendwo an einem Punkt festklammern und einfach auf dem beharren.
Ja, ist ja meine Mitsprache.
So, auch, no matter what, ja.
Ja, so Wörter, die man jetzt nicht mehr in dem Kontext ja, so
das,
braucht,
das, hey,
wäre fast so ein heiliges.
Das gibt Aufstände, Amix, ja. Und eben, da kommen wir wieder ein bisschen auf einfach ein bisschen open-minded durch ja, das Leben zu gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man einfach nicht sieht, wenn man die Scheuklappen aufhält. Das ist wahnsinnig schade.
Wie viel Open Mind hast du, seit du beim Islam schaffst?
Hey, ich lerne so viel.
Was ist das Neueste, was du gelernt hast?
Das Neueste, was ich gelernt habe?
Ja.
Das ist eine mega schwierige Frage. Ich kann mich nicht auf etwas oder weißt, festlegen. Oder weißt du, was
in der letzten Zeit? Ja. So, weißt du, was du jetzt sagst? Das habe ich so noch nie gesehen. Und wie jetzt mein Leben wie eine neue Facette drin.
Ich lerne, wie jetzt halt vor allem im Bundeshaus, wie miteinander geredet wird. Zwischen den Parteien.
Barrierefrei.
Barrierefreiheit im Bundeshaus, ja. Sprachlich. Lass noch zu wünschen übrig. Ja, aber nein, was ich wollte sagen, ist, es ist wahnsinnig spannend, wie das Schweizer Politiksystem aufgebaut ist, weil man hat unter einem Dach, unter einer Kuppel, hat man so viele verschiedene Leute und die Kommunikation funktioniert. Man kommt mega oft irgendwie gerade mal aneinander und es gibt Diskussionen und die können auch hitzig sein und alles. Aber man hat gleich ein Miteinander und ein gemeinsames Ziel in den meisten Fällen. Cool. Und das finde ich wahnsinnig spannend und sehr beeindruckend. Ich lerne auch viel über Medienarbeit. Wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten? Was sind ihre Schwierigkeiten? Was sind die Schwierigkeiten von unseren Nationalrätinnen und Nationalräten im Umgang mit Medien? Ja, es gibt...
Auch zum Thema Behinderung wahrscheinlich. Ja.
Wie meinst du das?
Unterschiedliche Wissensstand von Parlamentarierinnen zum Thema Behinderung. Und das wird wahrscheinlich der Islam auch merken, dass da manchmal einzelne Personen auch muss sensibilisieren an dem Stand, wo ja, sie stehen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Und dann reden wir noch nicht über Parteien.
Ja.
Dann gibt es dann auch noch unterschiedliche Wahrnehmungen über das Thema Behinderung.
Ja. Ja. Definitiv. Ja. Und was ich auch sehr fest am Lernen bin, aber das ist so ein konstanter Prozess, ist eben so ein bisschen, ich meine, ich habe meine Bubble, meine linke, feministische Bubble natürlich, und ich lerne auch, aus der rauszukommen. Und das macht Freude, und es ist wahnsinnig bereichernd, und es ist spannend. Und ich komm in Austausch mit Menschen, die ich sonst nie wieder treffen. Also das ist natürlich auch
mega lässig. Eigentlich ist das wie so eine Brückenbauer-Funktion, oder?
Auch. Ich denke es auch, ja. Ja.
Wo holst du deine Energie her? Weil du bist ja so, man merkt das auch, also meine Zuhörerinnen sehen das nicht, aber ich habe da wirklich eine Persönlichkeit, die brennt und erzählt und die Augen leuchtet. Aber wo holst du dir die Energie?
Ich bin recht oft hässig.
Ah!
Nein, ich bin hässig auf Sexismus, auf ja, Ableismus, auf alle Ismen, wo ich als Frau erlebe, wo Menschen in der Schweiz und weltweit erleben. Ich habe das Gefühl, aus dem nehme ich mega viel raus, weil das hässig sein, das treibt mich wie an, um etwas zu verändern. Aber ich habe ein wahnsinnig gutes Umfeld.
Cool.
Ich habe fantastische Freundinnen, ich habe einen fantastischen Freund, ich habe eine super Familie, die mich unterstützt, eigentlich in allem, wo ich mir vornehme. Und ich glaube, das gibt mir wahnsinnig viel Energie.
Das merkt man auch, dass du wie so ein Dynamo so, also einfach gehst dafür. Also ich weiß nicht, wo du die Energie herholst, aber es ist faszinierend.
Ich glaube, was mir auch Energie gibt, ist, wenn ich einen Austausch mit jemandem habe und wir haben beide irgendwann einen Aha-Moment.
Aha!
Das finde ich so etwas Lässiges, wenn man voneinander konstruktiv lernen kann. Und ich glaube, eins sehr außer, also ich glaube, das ist einer von meinen Schlüsselmomenten gewesen. Ich habe die Zeitung gelesen und dann ist, ach, das ist glaube ich damals noch auf Watson gewesen, ist eine Slideshow gekommen, mit sexistischen Schlagzeilen. Und aber das ist ein paar Jahre her und ich habe nicht auf den ersten Blick verstanden, was das Problem ist bei diesen Schlagzeilen. Ich als Frau. So. Und es waren Schlagzeilen, wie hat der Ulrich seine Frau getötet, wie sie telefoniert hat, ist der, ich sage jetzt irgendwelche Namen, ist der Sascha ausgerastet, wie seine Frau ist gearbeitet und so weiter und so fort. Und aus heutiger Sicht merke ich, das ist so dermassen sexistisch, wie der Fehler, wieso der Mann ausrastet, bei der Frau gesucht wird. Eben zum Beispiel, weil sie telefoniert hat, weil sie gearbeitet ist, weil sie zu spät gekommen ist, weil sie etwas gemacht hat. Und nicht, weil er ein Gewaltproblem hat. Also, das ist ja das Problem.
Ja.
Der Mann ist gewalttätig. Die Frau ist zu keinem Zeitpunkt das Problem. Und ich als doch reflektierter Mensch und als Frau habe nicht gecheckt, wie problematisch so Schlagzeilen sind. Und dort habe ich gemerkt, so, hey, es steckt so tief in unserer Gesellschaft, dass Sexismus einfach okay ist, dass er nicht einmal wahrgenommen wird, amigs von mir. Und dann habe ich gefunden, so, hey, alle Energie irgendwie in das. ja.
Ich habe zwei Dokumentationen über Frauenhass geschaut. Und mir ist schlecht
geworden. Wieso hast du die geschaut?
Weil nicht, dass ich jetzt... Weil es mich einfach interessiert, auch mal andere Themen anzuschauen oder eben Sexismus und so. Und das ist ein so Arte, weißt du, Arte-Dokumentationen. So, weißt du, wirklich konzentriert. Also nicht einfach so by the way, sondern wirklich so mit Fell garniert, wo dann so ein Fall nach dem anderen gezeigt wird und auch Audio, wo dann so dir einfach so denkst, okay, also ich has, es geht momentan sehr schlecht, aber ich bin jetzt sensibilisierter eben auf so Sprache oder so auf Aussagen oder ich kann verstehen, warum die Aussage einem kann treffen, wenn man es in dem Kontext anschaut. Also, ich habe eine Dokumentation gesehen über Janet Jackson und den Super Bowl vor 20 Jahren.
Wegen dem
Nipple Game. Und es ist faszinierend, was nachher passiert. Sie ist ja wirklich fast wie früher auf einen Scheiterhaufen gerührt worden und angezündet und in der Versenkung verbuddelt worden. Und dort geht es halt natürlich noch um Rassismus, um Sexismus. Und vor allem hat man dann wieder gesehen, an dem Nipplegate war ja auch noch jemand beteiligt. Und wie er, und ich sage jetzt wirklich er, eigentlich fast noch profitiert hat, obwohl er auch in dieser Situation mitgemacht hat. Dann ist einfach müssen, dann haben auch junge Frauen, POC-Frauen geredet und dann auch gesagt, da hat ganz viel Rassismus, wo man vorher ihre, wie nicht hätte können, so anknüpfen. Aber nur das, dass die ganze Empörung so ist ein Detail auch noch rausgeschissen. Und dann habe ich einfach gesagt, das macht mich verrückt. Ja. Also einfach, das hat mich am Computer hässlich gemacht, ja, dass ich den Computer angeschlagen habe. So.
Das verstehe ich. Das verstehe ich. Ich könnte amigs Zeitungen anschreien und gewisse Insta-Accounts anschreien.
Ja.
Zum Beispiel wird die neue Bewegung aus den USA, die Tradwives, Traditional Wives.
Ah, nicht Moms for Trump.
Oh Gott.
Die gibt es auch.
Weißt du, finde ich so, jede Frau, die ihren Weg kann gehen kann, wie es für sie stimmt, für das kämpfen wir, das ist Feminismus. Jeder Mensch kann selbstbestimmt durchs Leben gehen. Das ist für mich Feminismus, das wollen wir. Und dann finde ich absolut, wenn eine Frau sich mit der Lebenspartnerin oder dem Lebenspartner entscheidet, so, hey, ich möchte daheim bleiben, ich möchte Hausfrau sein, go for it, mach das, bitte. Ja. Aber da gibt es die Bewegung, die Tradwives, die anstehen und finden, Frauen, die arbeiten, sind schlechte Mütter. Frauen, die dies machen, sind schlechte Mütter. Frauen, die kein gutes Bananenbrot, kein Witz, kein gutes Bananenbrot anbekommen, sind schlechte Hausfrauen, im Fall. Wo ich so denke, so, wie kann man nach so vielen Kämpfen... Ja, ich glaube, jeder Mensch findet Bananenbrot blöd. Aber der Punkt ist ja nicht Bananenbrot.
Nein,
nein, aber
nein.
Nein, ich mache nichts.
Ja, ich auch.
Aber frage mich, wir haben so viele Kämpfe geführt, irgendwie. Und nachher kommt so etwas und ich verstehe es nicht.
Ich will mit meinem Set durch. Wir reden jetzt knapp schon eine Stunde.
Ui.
Aber jede Gästin darf mir noch ein, zwei Fragen stellen von ihren aus. Ist gerade so etwas, was dich interessiert?
Was wünschst du dir in Bezug auf Sprache?
Dass man es mehr als Chance anschaut. So im Generellen. Und als Lernfeld und als Spielfeld auch anschaut. Und vor allem die Grabenkämpfe bringen nichts. Es ist nur energiefressend und es ist einfach doof. Einfach lustvoll weiterentwickeln. Das wünschte ich mir.
Finde ich absolut ein schönes Statement.
Danke dir vielmals.
Hey, danke.